MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Ein Frieden in Israel und in Gaza scheint in greifbare Nähe gerückt. Die Verhandlungen gehen weiter, aber wichtige Vereinbarungen wurden schon mal am Donnerstag getroffen. 2 Jahre nach dem grausamen Überfall der Hamas sollen die Geiseln endlich freikommen. In Gaza gibt es mehr als 60.000 Tote zu beklagen. Eine durch den Krieg ausgelöste Hungersnot gefährdet viele weitere Menschenleben. Zwischen all diesen Fronten und doch mittendrin ist Abt Nikodemus Schnabel von der Domitio-Abtei in Jerusalem. Meine Kollegin Brigitte Strauß hat ihn dieser Tage bei einem Besuch in München getroffen.
Müde sieht er aus, der sonst so quirlige Abt Nikodemus Schnabel. Die Auswirkungen des seit 2 Jahren andauernden Krieges stehen ihm ins Gesicht geschrieben.
Also man kann wirklich sagen, all das, was man aus den Nachrichten kennt, kennen wir mit Gesicht, mit Biografie, mit Namen, kennen wir wirklich aus allererster Hand. Und das geht natürlich wirklich komplett unter die Haut. Weil das Leid, was uns umgibt, ist wirklich, das ist ein Ozean von Leid. Das ist unfassbar. Und ich glaube, in Deutschland gibt es nicht mal eine leise Ahnung von dem, unter welchen Umständen wir leben.
Im Kloster gibt es palästinensische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verwandte in Gaza haben. Es gibt jüdische Freunde, die mit den Geiseln verwandt oder befreundet sind. Der Krieg bestimmt das tägliche Leben. Auch das der Christen, auf beiden Seiten.
Am 7. Oktober hat die Hamas auch Katholiken ermordet, Filipinos, Altenpfleger. In Gaza haben wir selbst 2 sehr lebendige Pfarreien. Der Flughafen Tel Aviv ist fest in katholischer Hand. Die Flughafentoiletten werden von Konkani-sprachigen Indern geputzt. Und deswegen ist unsere Position als Christen, wir sind weder pro Israel noch pro Palästina, wir sind pro Mensch.
Insgesamt liegt der Anteil der Christen im Heiligen Land bei weniger als 2%. Zu wenig also, um Einfluss auf die Politik zu nehmen, unter der sie aber massiv leiden, auch wirtschaftlich.
Die finanzielle Situation ist natürlich katastrophal, weil wir leben von Pilgern. Wir haben durch den Krieg keine Pilger. Davor war Corona, das letzte gute Jahr, das Jahr 2019. Das heißt, da kommt dann halt die Verantwortung für die Mitarbeiter, die nicht zu entlassen.
Doch der Abt hat nie darüber nachgedacht, das Land, in dem Jesus gelebt hat, zu verlassen. Im Gegenteil.
Weil wir als Brüder wirklich uns entschieden haben, zu bleiben, zusammen zu bleiben, vor Ort zu bleiben. Und das stärkt schon. Also einfach dieses, wie eine zweite Profess ablegen, zu sagen, das ist unser Ort, hier ist unsere Berufung. Und da weiß man einfach, warum man jeden Morgen aufsteht. Meine Aufgabe als Mönch ist einfach, da zu sein, zu beten, meine Türen offen zu halten, als Seelsorger da zu sein. Wir sind da, um den Leuten Trost zu schenken, Geborgenheit zu schenken.
Während die Ordensleute bleiben, verlassen aber immer mehr einheimische Christen das Land.
60% der einheimischen Christen arbeiten im Tourismus. Also sind Busfahrer, Restaurantbesitzer, Hoteliers, Krippenschnitzer. Und natürlich, kein Wirtschaftsbereich ist dermaßen hart getroffen wie der Tourismus. Was wir befürchten, ist so ein christliches Disneyland. Also sprich, wir Profi-Christen, wir bleiben, wir Ordensleute. Wir haben dann so eine Infrastruktur für die Pilger, vielleicht noch ein paar Schulen, ein paar Krankenhäuser. Aber es gibt eben kein lebendiges Christentum.
Die Friedensverhandlungen beobachtet er mit großer Hoffnung, damit das Leiden endlich ein Ende hat.
Was wirklich wichtig ist für die jüdischen Israelis, dass endlich die Verschleppten heimkommen, dass endlich die Geiseln freikommen und sei es, dass mindestens die Leichen geborgen werden. Und für die Palästinenser ist wirklich diese Sehnsucht, nicht mehr ständig auf der Flucht zu sein und ja, endlich auch mal wieder einen Tag zu erleben, der nicht von Waffenlärm und Bombardements geprägt ist.
Die deutsche Haltung zum Konflikt findet er zum Teil befremdlich.
Das ist ja, glaube ich, auch eine große Verwechslung für alle, die sich sehr als pro-israelisch definieren, die dann von der Staatsräson reden, dass man die derzeitige, wirklich furchtbare israelische Regierung, die in Teilen wirklich menschenverachtend ist und rechtsradikal, gleichsetzt mit dem wunderbaren jüdischen israelischen Volk, die zu 100.000 auf die Straße gehen und die auch massiv sich gegen diesen Krieg aussprechen.
Selbst das israelische Militär steht nicht mehr zu 100% hinter der Netanjahu-Regierung.
Wir haben bis hoch in die höchsten Militärränge viele kritische Stimmen. Ein großes Thema, was diskutiert wird in Israel, ist die steigende Suizidrate im israelischen Militär.
Für den Abt sind es nicht 2 Religionsgemeinschaften, die hier gegeneinander Krieg führen. Im Gegenteil, gerade die Religionen verbindet viel mehr, als sie trennt.
Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, was sogar die 3 abrahamitischen Religionen ja gemeinsam bekennen, dass jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, was wir im wunderbaren deutschen Grundgesetz ja auch haben, ne? Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar jedes Menschen. Wenn das der moralische Kompass ist, dann habe ich auch Hoffnung.
Wenn jetzt endlich die Waffen schweigen sollten, hofft Abt Nicodemus, dass die Religionsführer zu einem dauerhaften Frieden beitragen könnten.
Also es gibt sehr viele wunderbare jüdische, muslimische, drusische Menschen, tiefgläubige Menschen. Und man sieht, der Glaube führt zum selben Ergebnis. Echter, wahrer Glaube, ein durchbeteter Glaube führt immer zum liebenden Blick zum anderen, führt immer zur Versöhnung.
Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ein erster Schritt scheint gemacht worden zu sein. Brigitte Strauß für das MKR.
Im Münchner Liebfrauendom ist die Eheparty-Dichte an diesem Wochenende so groß wie sonst nie im Jahr. Liegt vermutlich daran, dass die Ehejubilare gefeiert werden. Also Paare, die 10, 25 oder sogar mehr Jahre zusammen sind. Und da wollten diesmal so viele dabei sein, dass das Erzbistum sogar Absagen verteilen musste, verrät der Leiter des Familienpastoral Johannes Sporrer.
Es sind jetzt 614 Paare, die wir empfangen dürfen aus allen Altersgruppen. Aber eben besonders viele hochbetagte Ehejubilare auch, wo wir uns besonders freuen. Also wir haben alleine an die 280 Paare, die zwischen 60 und 72 Jahre verheiratet sind. Das ist schon respektabel.
Die Paare sind also mehr Jahre zusammen, als viele von uns alt sind. Bei dem Gottesdienst geht es der Familienpastoral und dem Erzbistum vor allem um Wertschätzung.
Das ist auch ein Anliegen unseres Erzbischofs Kardinal Marx, der das auch stark forciert hat und dem das ein ganz persönliches Anliegen ist. Das merkt man auch an den Glückwunschschreiben, die in seinem Auftrag immer rausgehen an die Ehejubilare im Erzbistum.
Ein ganz besonderer Moment im Gottesdienst ist übrigens, dass die Paare noch einmal gesegnet werden, so Johannes Sporrer.
Natürlich ist der ganze Gottesdienst in seiner Feier sehr erhebend, so empfinde ich immer, auch mit diesen ganzen Paaren zusammen zu feiern. Aber die Einzelsegnung am Ende des Gottesdienstes ist schon nochmal für die Paare ein besonderer Moment, vor den Segnenden zu treten, den Segen Gottes zugesprochen zu bekommen und dann einfach beglückt wegzugehen.
Wer keinen Platz bekommen hat im Dom an diesem Wochenende, wir übertragen den Gottesdienst natürlich hier bei uns im MKR diesen Sonntag, wie immer um 10. Der Bayern wählt im kommenden Jahr jetzt nicht nur die neuen Bürgermeister, nein, auch die neuen Pfarrgemeinderäte. Auch Andrea Eberl-Mittermeier ist im Pfarrgemeinderat tätig. Sie unterstützt die Menschen in Mamming in Niederbayern.
Einfach um das zu zeigen, dass der katholische Glaube noch gelebt wird, auch für junge Leute. Kirche ist auch offen, Kirche hat eine andere Seite. Und den einen oder anderen vielleicht wieder dazu zu bewegen, mal einfach eine Kirche zu besuchen und darin Halt zu finden.
Jetzt fragen sich vielleicht einige, Pfarrgemeinderat, wozu braucht es denn sowas?
Ein Pfarrer kann nicht überall sein. Der kann nicht gleichzeitig Seelsorge machen, Beerdigungen und jedes Gemeindemitglied einfangen und betreuen. Auch in unserer Zeit, in der die Pfarrgemeinden immer größer werden. Und deshalb ist es wichtig, dass ein Pfarrgemeinderat da ist und bestimmte Aufgaben übernimmt.
Mehr als 24.000 Menschen sind allein in Bayern im Pfarrgemeinderat. Mehr als die Hälfte davon sind Frauen. Aber dieses Ehrenamt ist keine Einbahnstraße. Andrea Eberl-Mittermeier sagt, durch den Pfarrgemeinderat bin ich richtig angekommen bei mir im Ort. Klar, dass sie im kommenden Jahr wieder Kandidatin wird.
Ich würde jedem Mut zureden, das einfach zu machen. Man kommt in eine Gemeinschaft, man kann was entscheiden, man kann mitarbeiten und man hat schon so ein bisschen auch ein Wir-Gefühl, ein Wir-sind-Kirche-Gefühl.
Und vor allem die, die Kirche gegenüber eher kritisch sind, wären gerade perfekt für dieses Gremium.
Man erlebt eine komplett andere Seite der Kirche. Man erlebt eine lebendige Kirche. Man erlebt, dass man was einbringen und verändern kann. Man kann natürlich nicht die großen Strukturen verändern, das ist klar. Aber umso mehr sich im Kleinen in der Gemeinde bewegt, umso mehr wird sie langfristig dann auch in den großen Strukturen bewegen.
Also, ganz nach dem Motto, machen statt meckern. Gewählt wird übrigens am 1. März. Wer jetzt sagt, boah, könnte ich mir auch vorstellen, da mitzumachen, am besten einfach mal in der Kirchengemeinde vor Ort nachfragen. Seit 20 Jahren begleitet das Ehepaar Sandra und Harro Westermeier schwerkranke und sterbende Menschen. Die Senioren sind Hospizhelfer bei den Maltesern in Gräfelfing bei München. Mein Kollege Paul Hasel hat die beiden zu Hause besucht und wollte von ihnen wissen, wieso sie denn Hospizhelfer geworden sind und es bis zum heutigen Tag nicht bereut haben.
Mir war damals so der Unterschied Hospiz-Palliativ überhaupt kein Begriff. Dann habe ich einen Mitarbeiter in der Firma, wo ich gearbeitet habe, der hatte Krebs. Und der hat das überwunden, kam dann, hat von Palliativstation erzählt. Ja, und irgendwie kam ich dann heim und sag, denke mal dran, wenn einer von uns einen Krebs kriegt, da gibt's so Einrichtungen. Und dann kam die in der Zeitung, glaube ich, die Ursel Rinderer rüber von Malteser, sie machen eine Ausbildung und dann haben wir beide beschlossen, wir machen das.
2006 beginnen Sandra und Haro Westermeier gemeinsam die Ausbildung. Als einziges Paar im Kurs, erzählt Sandra Westermeier. Die 8 Monate sind intensiv, erinnern sich beide. Auch weil sie sich mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen müssen.
Das Schlimmste war, wir mussten einen Abschiedsbrief schreiben. Da saßen wir teilweise da und haben geheult. Das ging einem wirklich an die Nieren. Und dann halt auch die Handreichungen, die Möglichkeiten, die es gibt mit Mundpflege. Es war schon sehr umfangreich. Auch das im Rollstuhl reinsetzen, umbetten, müssen wir in der Regel nicht machen, aber ist es gut, wenn man es kann.
Seitdem haben die beiden Dutzende Menschen begleitet, zu Hause oder im Altenheim. Jede Begegnung ist anders und manche bleiben unvergesslich. So wie die mit dem französischsprachigen Diplomaten, den Haro Westermeier bis zu seinem Tod mitbetreut hat.
Und zwar wollte er anonym begraben werden. Und dann fuhren wir mit einem Bus zusammen nach Bad Aibling, wo er auf einer Friedwiese im Angesicht des Wendelsteins begraben werden sollte. Und dann im Angesicht dieser Bergwelt bei schönstem Wetter haben wir dann die Urne dort niedergelegt und Andacht gehalten. Und das war so emotional, so schön und so bewegend. Und da konnte man nur sagen, er ruht in Frieden.
Nach 20 Jahren ziehen die beiden ein klares Fazit. Sterben sei kein Tabu mehr für sie. Und ihre Aufgabe als Hospizhelfer erfüllt sie bis heute.
Du kriegst so viel zurück. Und wenn es manchmal nur noch ein Blick ist. Oder dass einen jemand erkennt, wenn es ans Sterben geht, weil ich jetzt schon ganz lange bei ihr war. Das ist einfach schön. Und das kann ich woanders nicht.
Sandra und Haro Westermeier, sie begleiten seit 20 Jahren Sterbende und zeigen damit, wie wertvoll es ist, Menschen auf ihrem letzten Weg nicht allein zu lassen.
Natürlich haben die Westermeiers als Hospizhelfer noch viel, viel mehr erlebt. Das ausführliche Gespräch können Sie heute Abend in den Malteser-Momenten hören, ab 19 Uhr, hier bei uns im MKR, natürlich auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Seit 40 Jahren bieten die Franziskaner in München einen ganz besonderen Service an. Omnibus heißt das Projekt, das Eltern schwerkranker Kinder unterstützen soll, erklärt der Geschäftsführer Bruder Thomas Abrell.
Das Projekt Omnibus ist ein tolles Projekt, das mich schon sehr lange begleitet, weil wir hier Wohnraum anbieten für Eltern, deren Kinder in der Kinderklinik gegenüber behandelt werden müssen, manchmal als Notfall. Und die Eltern dann auf der Suche sind nach Wohnraum und da versuchen wir, soweit es geht, hier im Omnibus Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Das Angebot richtet sich generell an alle Eltern. Ihre Herkunft ist ganz unterschiedlich, denn das lateinische Wort Omnibus bedeutet auf Deutsch für alle und durch alle.
Leute aus allen Regionen der Erde, kann man sagen, schwerpunktmäßig im Moment aus Osteuropa. Für alle heißt, es dürfen wirklich alle kommen. Wir fragen nicht nach Nationalität, nicht nach Religion, auch nicht, ob sie es sich leisten können oder nicht. Für die Eltern ist Omnibus grundsätzlich kostenlos. Einzige Bedingung oder zwei Bedingungen, sie haben ein Kind, das hier behandelt wird im Spital und sie kommen außerhalb vom S-Bahn-Kreis München, weil es einfach sonst vielleicht eher Wohnung zu finden ist, als wie für die von woanders her.
Die Klinik gegenüber ist das Haunersche Kinderspital. Hier können Eltern ihren Kindern mit ihren Nöten und Sorgen beistehen und werden seelsorgerisch vom Projekt Omnibus betreut. Omnibus stellt inzwischen 20 Zimmer zur Verfügung. Als Gemeinschaftsräume gibt es ein Wohnzimmer und eine Elternküche.
Zum einen laden wir ein, dass die Eltern mit zum Frühstück kommen. Das wird von uns angeboten, um die Eltern so in Kontakt zu bringen. Zum anderen ist es so, dass die Eltern sich natürlich am Gang treffen, in Gemeinschaftsräumen treffen, weil wir nur Zimmer haben, wo keine Nasszellen, nichts dabei ist, einfach mit dem Ziel, dass die Eltern auch untereinander in Kommunikation kommen. Sie sind immerhin in der gleichen Situation und dann tut's gut, jemanden zum Reden zu haben.
Der Erfinder des Projekts war der inzwischen verstorbene Franziskaner Michael Först, der als Klinikseelsorger die Nöte von Eltern und Kindern mitbekommen hat.
Ja, Gründer war Michael Först, auch ein Franziskaner, den ich als Student noch kennengelernt habe und deren für mich sehr bezeichnenden Satz geprägt hat, jeder Franziskaner muss sich seine Armen suchen und seine Armen finden. Und für ihn waren das die Familien und ihre Kinder.
Heute ist Omnibus eine Stiftung, die über 8000 Menschen jährlich betreut und die jetzt voller Freude einen Festakt zum 40. Geburtstag feiert. Wenn Sie das Projekt Omnibus unterstützen möchten, Spendenkonten und Ansprechpartner gibt es unter omnibus.franziskaner.de. Und wenn Sie mehr zum Omnibus-Projekt wissen wollen, dann sollten Sie die neue Inhalten-Magazin-Ausgabe nicht verpassen. Es gibt Nachrichten, die man hört und auch gleich wieder vergisst. Einerseits, weil man eh schon genug tagsüber hört, andererseits, weil sie nicht viel mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Zum Beispiel die Meldung vom 11. März. Da wurde nämlich der ehemalige Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, in Manila verhaftet und wartet jetzt in Den Haag auf seinen Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Für meine Kollegin Brigitte Strauß war diese Nachricht ein Grund zum Jubeln, denn sie hatte einen Monat vorher auf den Philippinen mit Angehörigen der Männer gesprochen, die Opfer von Duertes angeblichen Krieg der Drogen geworden sind.
Als Rodrigo Duterte im Sommer 2016 sein Amt antrat, hat er gleich erklärt, wie er mit dem Drogenproblem auf den Philippinen umgehen will.
Hitler massacred 3 million Jews. Now there is 3 million, there's a 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them.
Er sagt, Hitler hat 3 Millionen Juden massakriert. Es gibt 3 Millionen Drogensüchtige. Ich würde mich freuen, sie abzuschlachten. Übrigens hat Hitler 6 Millionen Juden ermorden lassen. Aber neben dieser falschen Zahl ist bemerkenswert, dass der Präsident sich selbst mit Hitler vergleicht. Und er hat auch gleich ernst gemacht. Bis heute sind rund 30.000 Menschen in seinem Krieg gegen Drogen ermordet worden. Ohne Gerichtsverfahren, ohne Haftbefehl, viele von der Polizei, viele von Todesschwadronen. Vor allem in den Armenvierteln. Die Opfer waren keine großen Fische, sondern Abhängige, Boten, oder Leute, die einfach auf irgendeiner Liste standen, die abgearbeitet wurde. Zum Beispiel der Mann von Rhoda.
Es geschah am 5. Oktober 2016, morgens um 7 Uhr. Meine Stiefmutter hat mich angerufen und gesagt, ich soll sofort zum Haus der Familie meines Mannes kommen und nach meinem Mann sehen, der dort gerade zu Besuch war.
Rhoda war damals 25 Jahre alt, hatte 7 Kinder zu versorgen. 4 davon hatte ihr Mann mit in die Ehe gebracht. Das gemeinsame jüngste Kind war gerade mal 1 Monat alt. Das Stadtviertel, in dem sie lebt, heißt Payatas. Hier gibt es die höchsten Müllberge der Stadt. Die meisten Menschen hier leben vom Handel mit dem Müll. Mehr schlecht als recht. Im Oktober 2016 ging die Angst um, denn Duterte hatte angefangen, seine Drohung wahrzumachen. Die Polizei hatte auch an diesem Morgen viele Menschen zusammengetrieben und ihnen Handschellen angelegt. Rhodas Mann Crisanto zogen sie heraus und führten ihn weg. Die anderen hörten dann nur noch einen Schuss und sahen, wie ein Krankenwagen wegfuhr. Das wurde Rhoda später erzählt. Sie selbst war aus Angst, sie könnte auch verhaftet werden, lieber daheim bei ihren Kindern geblieben und wusste nicht, ob ihr Mann tot war. Die älteste Tochter Christina schickte sie los, um nach dem Vater zu sehen.
Christina hat ihren Papa Crisanto in der Leichenhalle und nicht im Krankenhaus gefunden. Sein Gesicht war blutverschmiert und er hat eine Schusswunde in der Stirn.
Auf dem Totenschein stand als Todesursache jedoch Bluthochdruck, denn die Behörden haben versucht, die Morde zu verschleiern. Gegen diese Taktik hat Father Flavi seit vielen Jahren angekämpft. Er steht den Witwen und Waisen als Seelsorger bei. Eines Tages hatte er mitbekommen, dass eine Frau die Miete für das Grab ihres Mannes nicht mehr zahlen konnte. Der Leichnam wurde aus dem Mietgrab entfernt und in ein Massengrab geworfen. Eine letzte Ruhestätte ohne Namen. Als Flavi das hörte, hat er der Frau ein Versprechen gegeben.
Ich habe ihr geschworen, dass kein einziges Opfer mehr in einem Massengrab beigesetzt werden wird, denn das würde dem Zweck der Heilung zuwiderlaufen. Wie soll man sich selbst heilen, wenn man seinen geliebten Menschen erneut verliert, diesmal für immer? Also begann ich mit den Exhumierungen.
Die Leichen, die er exhumierte, wollte er einäschern und in einem dauerhaften Urnengrab beisetzen lassen. Aber vorher kam ihm noch eine Idee. Er rief seine Freundin Raquel Fortune an, eine Forensikerin.
I called her would there be any value if I bring you the bones? Most definitely, Father.
Ich rief sie an und fragte, wäre es von Nutzen, wenn ich Ihnen die Knochen bringe? Auf jeden Fall, Pater. Und tatsächlich haben wir anhand der Knochen, die wir ihr gebracht haben, mindestens 3-4 wissenschaftliche Schlussfolgerungen ziehen können. Erstens, sie starben an einer Schusswunde. Zweitens, die Schusswunde oder Schussbahn war tödlich. Drittens, das Muster, die Schüsse hatten die empfindlichen Organe getroffen. Viertens, die betroffenen Menschen waren arm. Die Zähne waren ein Hinweis darauf, dass die Person aus ärmlichen Verhältnissen stammt.
Diese Beweise sammelte er. Der Regierung war das ein Dorn im Auge. Und der Steyler Missionar erhielt den einen oder anderen dezenten Hinweis, dass die Regierung genau weiß, was er macht.
It was on a daily basis.
Es ist zu einem alltäglichen Phänomen geworden. Es kommt in Form von Handys, in Form von Leuten, die mich besuchen und nach mir fragen. Es kam so weit, dass sie meine Mutter zu Hause besuchten. Und das geschah 3-mal. Also musste ich meine Mutter bitten, in die USA auszureisen. Immer wenn ich Leichen exhumierte, wurde ich von der Polizei konfrontiert. Und ich sagte, wenn Sie meinen Platz einnehmen, gehe ich nach Hause. Wenn nicht, gehen Sie mir aus dem Weg. Das ist ein katholischer Ritus.
But if you would not, then get out of my way. This is a Catholic rite.
Er hat sich nicht einschüchtern lassen. Für die Zeugen, die er gefunden hat, hat er Safe Houses, also einen sicheren Ort, gefunden. Diese Zeugen und Flavis Beweise dürften mit dazu beigetragen haben, dass Ex-Präsident Rodrigo Duterte jetzt verhaftet wurde. Für Rhoda und die anderen Witwen war das ein echter Feiertag. Endlich sind sie nicht mehr die Angehörigen von kriminellen Drogenabhängigen. Endlich wird der Tod ihrer Männer als das anerkannt, was er ist. Nämlich als Mord.
Mehr über Rhoda, darüber, wie sie jetzt den Lebensunterhalt für die Familie verdient, wie es ihren Kindern geht und warum Father Flavy eines Tages Tango auf der Straße tanzen wollte. Das und mehr hören Sie heute Abend ab 19 Uhr in einem ganz speziellen Feature hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit auf innehalten.de. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich an das Hochwasser im Sommer letzten Jahres. Für Kinder ist so ein Ereignis natürlich besonders spannend, aber auch gruselig. Wie Grundschüler in Schrobenhausen das Hochwasser erlebt haben, das zeigt jetzt eine Ausstellung im Museum im örtlichen Pflegschloss. Meine Kollegin Lilly Köcker war vor Ort und hat sich mal für uns umgeschaut.
Ein gutes Jahr ist es her, das große Hochwasser in Bayern. Zum Beispiel in Passau, aber auch in kleineren Städten wie Schrobenhausen. Da herrscht plötzlich Chaos, Keller laufen voll, Haustiere werden vermisst und eine Frau stirbt. Wie sehr so ein Erlebnis prägt, das hat Kunstlehrerin Julia Faltinski bei ihren Schülern an der Franziska-Umfahrer-Grundschule beobachtet.
Natürlich gleich am Anfang, nachdem dann die Schule wieder angefangen hat, hat man gemerkt, die Kinder, die wollen erzählen, was ist passiert. Es gab auch einen Todesfall zum Beispiel, der dann natürlich Thema war. Viele mussten auch helfen und man hat gemerkt, ja, ich war da und wir sind gerade dabei, meinen Keller auszuräumen und wir müssen alles wieder aufbauen und wir müssen gerade bei meiner Oma schlafen, weil wir bei uns gar nicht schlafen können.
Für die Kinder einschneidende Erlebnisse. Aber schnell geht es mit dem Schulalltag weiter. Die Lehrer merken, da muss mit den Kindern weiter drüber geredet werden. Die Münchner Kunstpädagogin Marielle Seitz hat sich dafür ein Projekt ausgedacht.
Meine Idee und auch mein Wunsch war, dass man das mit Kindern auch aufarbeitet. Das Beste ist immer, wenn man mit Kindern was Gestalterisches macht, weil Kunst hilft da sehr, auch in der Verarbeitung. Und die nächste Idee war dann, die Geschichte von Noah zu zeichnen, weil es Wasserkatastrophen eigentlich in allen Kulturen gibt. Also die Kinder haben das eigentlich sehr gut verstanden und ist dann auch zeichnerisch wunderbar umgesetzt.
Über 1000 Bilder haben die ungefähr 400 Grundschüler gemalt. Und die sind jetzt in der Ausstellung Wir sind Noah im Schrobenhausener Pflegschloss zu finden. Auf den Bleistiftzeichnungen in Schwarz-Weiß sind bunte Regenbögen zu sehen. Die entstehen, wenn sich das Sonnenlicht in den hunderten Glaskristallen bricht, die von der Decke hängen. Die Motive auf den Bildern der Kinder sind ganz verschieden.
Ich hatte so Regentropfen gemacht, weil der Hochwasser sehr viel Wasser drauf war auf den Straßen. Und so ein Schiff hatte ich noch, glaub, drauf gemacht.
Da ist es Hochwasser bei uns und da ist halt das Stoppschild. Und das sieht man fast nicht mehr.
Ich habe so einen Berg gemalt und da drauf stand halt so die Arche Noah, die wo dann also auf Land gelaufen ist, wo das Wasser wieder wegging.
Die Kinder sind also mächtig stolz auf ihre Kunstwerke. Aber nicht nur sie, vor allem ihre Lehrerin ist gerührt von dem Projekt und von den Ergebnissen.
Da gehört ja auch voll viel Mut dazu, dass man weiß, okay, ganz viele Menschen schauen jetzt mein Bild an. Und wir sind wirklich, wirklich so, so stolz. Die haben das echt toll gemacht. Ich habe auch aus der Sache einfach mitgenommen, wie wichtig es ist, einfach mutig zu sein und dazustehen und zu sagen, es sind Themen, die man schnell wieder vergessen will. Und dass man da genau dasteht wie so ein Fels in der Brandung und sagt, nein, das Thema war da, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und die Kinder geben es weiter. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir dazu beitragen konnten.
Vielleicht tragen die Bilder ja ein Stück dazu bei, dass nicht nur die Kinder, sondern alle Schrobenhausener das Hochwasser verarbeiten können. Die Bilder sind noch bis Frühjahr 2026 im Schrobenhausener Pflegschloss zu sehen.
Ja, vielen Dank, Lilly. Mehr Infos zur Ausstellung und Öffnungszeiten etc. gibt's auf schrobenhausen.de. Rund einen Monat sind die neuen Azubis jetzt im Job. Seit letzter Woche geht's für die Studenten auch so richtig los. Und Rainer Flori in Augsburg gewöhnt sich auch gerade noch ein. Er ist nämlich der neue Regens im Augsburger Priesterseminar und hat da so einige vielfältige Aufgaben.
In der Tat die Gesamtleitung, also auch organisatorisch, ökonomisch dieses Seminar am Laufen zu halten, aber natürlich im Speziellen inhaltlich sozusagen ist die Aufgabe, die Theologiestudierenden, die das Ziel haben oder sich die Frage stellen, Priester zu werden, auf diesem Weg zu begleiten und ihnen Rüstzeug und Mittel an die Hand zu geben, um eine gute Prüfung in dieser Frage ihrer eigenen Berufung zu erreichen.
Flori ist im Priesterseminar kein Unbekannter. Er war bereits einige Jahre Subregens und auch wenn das Semester jetzt erst startet, ein paar Ziele hat er schon vor Augen.
Nun, das erste Ziel jetzt im Blick auf meine Person ist natürlich jetzt erst einmal schauen und hören und sehen, wie das bisher so läuft. Und dann, das wäre natürlich das übergeordnete Ziel für die Institution Priesterseminar, im Blick auf die Gemeinden und das Bistum, auch Priester auszubilden, die in unserer Situation von Kirche, im konkreten Leben der Gemeinden, diesen Dienst des Pfarrers, des Priesters auch gut ausfüllen können.
Denn klar ist, die Aufgaben für die Priester ändern sich, heute mehr als jemals vorher. Es ist kaum absehbar, wie der Beruf in 10 bis 15 Jahren aussehen wird. Das verunsichert und fordert gleichzeitig Flexibilität.
Ich glaube, darauf kommt es dann in der Ausbildung auch entsprechend an. Zum einen die Grundlagen zu stärken, die immer bleiben werden. Der Bezug zu Gott, das geistliche Leben, die Verwurzelung in der Kirche und so weiter. Und zum anderen eben auch die Fähigkeit zu schulen, auf Veränderungen flexibel zu reagieren, beziehungsweise vielleicht sogar, und es wäre das hohe Ziel, eine gewisse Freude in der Veränderung zu haben.
Auch wenn die Kirchen leerer sind, auch wenn die Zahl der Katholiken kleiner wird, Priester braucht es heute und auch in Zukunft. Da ist sich der neue Regens im Augsburger Priesterseminar sicher.
Der Beruf hat selbstverständlich Zukunft. Der Priester hat einen wesentlichen, ja auch gerade im katholischen Verständnis, nicht zu ersetzenden Dienst. Vor allem einmal auch den Dienst der Einheit, alle in der Gemeinde zusammenzuführen, Gottesbegegnung zu ermöglichen, nicht nur, aber in spezieller Weise natürlich auch auf dem Feld der Sakramente. Insofern ist es ein unverzichtbarer Dienst. Die konkreten Formen und Aufgaben werden sich natürlich auch in den nächsten Jahren immer wieder ändern.
Ja, und wie genau, das werden die Jahre zeigen. Rainer Flori freut sich auf die neuen Herausforderungen und darauf, bei seiner neuen Aufgabe richtig anzukommen. Wir wünschen ihm alles Gute. Ein Osternest, eine Trachtengruppe und die Heilige Familie. Sie alle sind vorne im Bild zu sehen, auf dem neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender. Schon mal ein Indiz dafür, wie unglaublich vielfältig die Themen in diesem wunderbaren Lesebuch für das kommende Jahr sind. Der Kalender erklärt natürlich auch bayerische Begriffe, zum Beispiel den Hansl, ein Kuschelkissen. Oder warum in Kirchweih die Männer in Unterammergau zum Kirchtersingen gehen, erzählt Kalendermacherin Dorothea Steinbacher.
Am Abend von jedem Kirchweih-Samstag machen sich in Unterammergau die Kirchtersinger auf den Weg. Das sind ungefähr 30 Männer, die wandern durch den Ort Unterammergau, machen Halt an verschiedenen Stationen und da singen sie dann immer das alte Unterammergauer Kirchterlied. Die haben Fackeln in der Hand und singen ein langes Kirchterlied. Da heißt es, kommt heraus aus eurem Haus, hört unser Lied euch an. Das Lied hat gar ernsten Sinn und eine große Mahnung drin. Ein Funke sei er noch so klein, er äschert Städt und Dörfer ein.
Denn zwei verheerende Brände hatten 1777 und 1836 Oberammergau fast ganz in Schutt und Asche gelegt. Brände, die beim Kirternudelnbacken durch heißes Fett entstanden waren. Bräuche wie das Kirchtersinger sind auch ein Grund, warum nach mehr als einem Vierteljahrhundert Dorothea Steinbacher immer noch Freude am Kalendermachen hat.
Ich habe in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, wirklich so viele spannende Themen kennengelernt, so viele interessante Leute kennengelernt, so viele hilfsbereite Menschen auch kennengelernt, die uns Fotos zur Verfügung stellen, die mir geduldig die Geschichte verzeihen, es ermöglichen, dass ich irgendwo ein Altar fotografieren darf und mir auch Tipps geben, was es noch für spannende Themen gäbe.
Bei diesen Themen ist für jeden und jede was dabei. Der altbayerische Kalender trägt nämlich mehrere Kalender in sich und die haben eine sehr treue Lesergemeinde.
Ein Mondkalender, ein Säh- und Pflanzkalender nach dem Mond, also wann man am besten was aussät und wie man sich da, wenn man einen Garten hat, oder auch am Balkon, nach dem Mond richtet, ein 100-jähriger Kalender, der das Wetter vorhersagt. Diese sogenannten Serviceteile, die sind sehr gefragt. Also ich kriege immer wieder Rückmeldungen von Lesern, die mir schreiben, dass sie nach dem Mondkalender gärtnern und dass da seitdem wirklich merken, dass im Garten alles wächst und gedeiht.
Auch heuer wieder sind jede Menge Tipps im Kalender zu finden. Brauchtumsthemen von der Geschichte des Ostereis bis zur Leonardifahrt. Daneben Mundartausdrücke, die die Oma noch kannte. Von Horklig wie wählerisch bis Kudern wie Kichern. Zusammen mit ihrer Kollegin Judith Kumpfmüller ist Dorothea Steinbacher das ganze Jahr über unterwegs, um neue Themen zu recherchieren.
Also wir hätten nur Themen für 100 Kalender, glaube ich. Es wären jedes Jahr noch mehr, weil je mehr wir recherchieren, auf desto mehr spannende Themen stoßen wir, weil quasi jedes Dorf schon fast gefühlt einen eigenen Brauch hat und eine eigene Tradition hat, weil auch immer wieder neue Bräuche entstehen. Und das ist ja das Spannende am Brauchtum, dass nicht überall alles so bleibt, wie es immer war. Das hat es auch noch nie so gegeben. Es hat sich immer schon alles geändert.
Nicht groß geändert, zumindest seit 1817, hat sich allerdings ein schöner Brauch in München, das Augustinerkindl. Das ist ein Fatschenkindl, also eine Wachspuppe mit eng an den Körper gewickelten Armen und Beinen. Diese Darstellung des Jesuskindes wurde jedes Jahr in der Weihnachtszeit von den Augustinerpatres ausgestellt.
Und dann ist 1624 etwas Schlimmes passiert, dass nämlich der Augustinerpater, der das einräumen sollte, dem ist es aus der Hand gefallen und dann ist der Wachskopf zersprungen. Dann hat er voller Angst und Panik schnell die Einzelteile zusammengesammelt und eingepackt. Und dann hat er aber an Weihnachten, kurz bevor das ausgepackt werden sollte, hat er das beichten müssen. Er hat gesagt, mir ist das letztes Jahr runtergefallen und jetzt ist es kaputt. Und dann haben sie es ausgepackt und wie durch ein Wunder hat sich über den Sommer hinweg alles wieder zusammengefügt. Man sieht aber noch einen kleinen Riss auf der Wange von dem Augustinerkindl, der angeblich an dieses Missgeschick erinnert.
Heutzutage wird das Augustinerkindl an Weihnachten in der Münchner Bürgersaalkirche zu den sogenannten Christkindl-Andachten ausgestellt. Aber nicht nur Themen wie dieses machen den altbayerischen Kalender zu einem schönen Weihnachtsgeschenk. Weil auch die Heimatliebe durch den Magen geht, stehen im neuen altbayerischen Kalender natürlich wieder Rezepte. Von Maibuttersoße bis Zimtstriezel. Willi Witte für das MKR.
Der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender ist im Bayerland Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Sie bekommen ihn natürlich in unserem Shop auf michaelsbund.de, vor Ort in unserer Buchhandlung Michaelsbund. Und wir wünschen an dieser Stelle viel Spaß beim Schmökern und Entdecken. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.